Raoul Krauthausen fährt in den Kulturort Dortmunder Depot, eine ehemalige Straßenbahnwerkstatt. Er durchquert eine riesige Halle und passiert eine Tür, daran ein altes Schild. Unbefugten Zutritt verboten. Raoul und die Fotografin Anna Spindeln-Dreier in einem Nebenraum. Sie ist kleinwüchsig.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Ab und zu sind wir mit der Sendung unterwegs. Diesmal sind wir in Dortmund, genauer gesagt im Dortmunder Depot. Und hier in Dortmund ist das natürliche Habitat von meiner aktuellen Gästin Anna Spindeln-Dreier. Sie ist Fotografin und ich freue mich sehr, dass sie da ist.
Einblendungen von Raoul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und nutzt einen Elektrorollstuhl in roter Schrift. Krauthausen, Face to Face. Anna hat schulterlanges braunes Haar mit Pony.
Liebe Anna, schön, dass du da bist. Um ehrlich zu sein, das gehört jetzt vielleicht auch zum Disclaimer dazu. Du machst auch viele meiner Fotos. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Und ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist. Und ich habe mich gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob man als Mann fotografiert oder als Frau. Also ist man Fotografin oder Fotograf? Glaubst du, da gibt es qualitative Unterschiede?
Qualitative Unterschiede würde ich gar nicht sagen, aber ich denke inhaltliche Unterschiede, beziehungsweise auch, ich glaube, dass Frauen andere Gefühle und Emotionen in Fotos reinbringen und auch vielleicht entdecken. Das liegt in meinen Augen ganz viel an der Sozialisierung. Also Frauen sind halt einfach anders sozialisiert, sehen die Welt auch anders und das erkennt man häufig in Foto oder in Bildsprachen wieder.
Gibt es einen typischen Stil, der Anna Spindeln-Dreier-Stil? Man sagt, das ist ein Spindeln-Dreier, eindeutig.
Das ist eine spannende Frage, weil ich mir die Frage auch häufig selber stelle. Weil es mir durchaus schon passiert ist, dass ich dachte, es wäre mein Foto und es war gar nicht mein Foto. Wobei dann wiederum FreundInnen sagen, dass sie meine Bilder irgendwie aus 5 Kilometer Entfernung erkennen. Weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass man meinen Stil insofern erkennen kann, dass ich natürlich aufgrund meiner Größe eine andere Perspektive habe, die ich ja aber wiederum auch nicht immer einnehme, weil ich ja häufig mit meinem Trittleiterchen unterwegs bin, um dann halt auch mit normal großen Menschen auf Augenhöhe zu sein. Aber ich glaube schon, dass ich dadurch, dass ich ja sehr, sehr viele Menschen mit Behinderung zum Beispiel fotografiere, dass ich schon auch einen näheren und einen anderen Zugang zu diesen Personen habe.
Wie wichtig ist beim Fotografieren genau diese Augenhöhe? Also, dass du dann die Trittleiter mitbringst, um dann auf Augenhöhe von grobwüchsigen Menschen zu sein. Ist die Augenhöhe wirklich das Entscheidende, um ein gutes Foto auszumachen?
Es kommt auch, also bei sowas kommt es immer ein bisschen darauf an, was du ausdrucken möchtest, ne? Also, wenn ich untersichtig fotografiere, das heißt irgendwie ohne meine Leiter, also aus meiner Perspektive, dann wirken normal große Menschen ja auch schon sehr, sehr dominant, hierarchisch, ne? Also das ist ja dann gleichzeitig auch ein Stilmittel schon. Den kann man nicht immer einsetzen, weil in die Nase fotografieren passt halt nicht bei allen Menschen. Oder auch, mein Lieblingsbeispiel ist immer auf Veranstaltungen, wenn es dann ein Meer von Stehtischen gibt und da nutzt dann meine Perspektive nicht immer viel, weil ich dann eher die Tischkante als erstes habe, bevor ich dann die Menschen fotografiere. Deshalb ist mein Trittleiter schon auch ein Werkzeug, was ich stets bei mir habe.
Mir fällt auf, wenn du Fotos machst von mir oder auch von anderen Menschen mit Behinderung, dass du im Vergleich zu anderen Fotografinnen, die keine Behinderung haben, sehr selten den Rollstuhl in den Mittelpunkt stellst. Also ganz oft, wenn mich nicht behinderte Leute fotografieren, muss dann doch irgendwie der mal kurz das Rad fotografiert werden, der Joystick, der Scheinwerfer, wo ich dann denke, ich fotografiere nicht meinen Rollstuhl, sondern es geht ja um die Person, die den nutzt. Das hast du noch nie gemacht.
Ist mir auch ehrlich gesagt noch nie der Gedanke gekommen, weil ich so denke, ich weiß, der Rollstuhl gehört zu dir, so, aber ich finde, der muss jetzt nicht irgendwie im Fokus stehen, was ja auch häufig in den ganzen Medien auch ein großes Problem ist, ne? Bei den Bildern, die man so in der Tageszeitung sieht, dass der Rollstuhl immer im Fokus steht. Ne? Ob der dann irgendwie von hinten fotografiert wird und du den Menschen darin gar nicht siehst oder halt so schön von unten am Rad entlang, damit der Rollstuhl auch
größer als der Protagonistin.
Schwer wiegt. Das ist schon irgendwie immer, wo ich dann denke, warum?
Oder das komplette Gegenteil, versteckt hinterm Tisch.
Siehe Wolfgang Schäuble.
Ja, zum Beispiel, genau. Ja,
das stimmt. Ne? Ja. So.
Das ist halt auch. Hattest du ihn mal fotografieren dürfen?
Nee, noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte.
Aber würdest du ihn dann mit oder ohne Rollstuhl zeigen?
Nee, schon mit, weil, ne, gehört ja auch zu ihm.
Auch wenn er das nicht will?
Das wäre so eine Kommunikationssache. Ich glaube, das würde ich vorher ein bisschen abfragen. Ich würde eher ihm raten, vielleicht kein Jackett anzuhaben. Das wäre so meine größere Herausforderung, weil ich immer finde, dass seine Jackets im Rollstuhl nicht immer optimal sitzen. Aber
erlebst du als Fotografin mit Behinderung Diskriminierung in deinem Berufsalltag?
Ja, tatsächlich. Inwiefern? Also auch regelmäßig. Es liegt einmal daran, dass ich halt eine behinderte Fotografin bin und daran, dass ich halt eine Fotografin bin. Also Fotografie ist tatsächlich auch noch ein sehr männerdominierter Beruf. Und uns Frauen wird ja auch immer abgesprochen, dass wir uns mit Technik nicht auskennen. Das heißt, sobald ich irgendwie mehr als eine Kamera dabei habe, ne, so Lampen und so, dann wird schon immer ein bisschen geguckt. Und der häufigste Kommentar, gar nicht von KollegInnen, sondern allgemein von Menschen, die mich auf Veranstaltungen sehen, ist immer so: Machen Sie das nur hobbymäßig? Und ich denke mir so:
Ach krass.
Klar, ich renne hier zum Spaß 8 Stunden mit meiner Leiter und meiner Kamera durch die Gegend und fotografiere ja hobbymäßig eine Veranstaltung.
Und dann gefolgt, wenn man die Ergebnisse sieht: Oh, aber dafür ganz schön gut.
Ja, genau, so das sind ja, ne? Die Fotos sind tatsächlich gut geworden. Und ich so:
Das ist mein fucking
Job.
Ich
muss davon leben, ne? Ja.
Gibt es Vorbilder, die du hast im Bereich der Fotografie?
Also ich vergötter Annie Leibovitz, US-amerikanische Fotografin.
Eine der wenigen bekannten,
genau. Und so ihr Stil ist halt auch, den mag ich total. Und das sind halt immer richtig große, aufwendige Produktionen. Ne? Sowas finde ich schon geil. So ein Team mit 15 Mann auf einmal um mich herum, um dieses eine Bild zu machen.
Hattest du die Gelegenheit, Annie Leibovitz mal kennenzulernen?
Tatsächlich. Ich habe sie kurz getroffen in Frankfurt. Sie hatte ausgestellt und sie war auch selbst vor Ort und hat mir dann auch Fangirl-mäßig ein Bild geholt, ja.
Was macht sie, was du gerne auch machst?
Dieses Inszenierte. Also sie bringt immer schon sehr, sehr viel Zeit mit für ihre Bilder und inszeniert die Person halt entweder in ihrer Umgebung oder halt erschafft irgendwelche Welten. Da liegt immer schon sehr viel Liebe zu Detail auch und wie gesagt auch schon Aufwand hinter und das mag ich schon, ja.
Wie fing alles an mit deiner Fotografie? Wann hast du die Kamera für dich entdeckt und welche Ausbildung hast du dann gemacht?
Also mein Vater hat früher selber sehr gerne fotografiert. Mein Vater ist Verleger und hatte früher oder hat immer noch sehr viel auch mit Fotografen zu tun. Und er hatte früher in seinem Büro einen riesigen Dia-Leuchttisch. Ne? Also so einen Tisch, wo von unten halt das Licht durchkam.
Ach, geil.
Genau, und dann lagen da immer Tausende von Dias drauf, weil er die für seine Fotobände oder für Postkartenbücher, die er gemacht hat, halt rausgesucht hat. Und ich fand es als Kind immer total faszinierend, durch diese Dias durchzugucken, ne, mit einer Lupe, weil ich dann immer in so eine bunte Welt abgestiegen bin. Ne. Also die meisten Bilder waren irgendwelche Landschaftsaufnahmen oder Lavendelfelder, ne, also auch richtig farbstarke Aufnahmen. Und dann halt Dia-Bilder von unten beleuchtet, das war halt so Explosion. Und ich fand es immer total faszinierend, durch diese Kamera durchzugucken und auf einmal so ein anderes Bild zu haben. Ne? Weil das, was du gesehen hast, hatte dann einen Rahmen. So, ne? Und auch mit dieser ganzen Unschärfe, die in der analogen Fotografie ja damals irgendwie auch noch sehr stark war, fand ich super. Genau, und dann habe ich mit 9 von meinem Patenonkel meine erste Kamera geschenkt gekriegt. Und ja, hab dann irgendwie angefangen, in jedem Urlaub so das klassische Sonnenuntergänge zu fotografieren. Genau, damals noch auf Film.
Auch richtig teuer?
Nee, Film war damals günstiger als jetzt. Also Das war halt eine kleine Kompaktkamera. Ne? Ja. Aber du hattest halt nur 36 Bilder. Ne? Du musstest schon immer ein bisschen überlegen, was fotografiere ich jetzt. Und ich hatte einmal das Ding, dass ich mit der Realschulklasse in Paris war auf Klassenfahrt. Und vergessen hatte, einen neuen Film mitzunehmen. Und dann musste ich mir unterm Eiffelturm einen neuen Film kaufen. Der hat damals 6 Euro gekostet. Und das war für mich sehr, sehr viel Geld.
Hm. Ja. Hat Fotografie unter der Digitalisierung gelitten oder ist sie einfach weiterentwickelt?
Ich finde, sie ist einfach weiterentwickelt. Ich meine, das lustige Phänomen ist ja gerade, dass so analoge Fotografie so ein kleines Comeback gerade hat. Ne? Also, weil die Leute einfach den Look cool finden, diesen alten Look. Ansonsten würde ich sagen, dass mir hat Digitalfotografie insofern auch was gebracht, dass ich zum Beispiel jetzt irgendwie mit dem Eye-Focus meiner Kamera einfach auch ganz anders fotografieren kann, weil ich mich gar nicht mehr darauf konzentrieren muss, wo der Fokuspunkt jetzt liegen muss. Ne?
Bei Porträts, aber wenn du jetzt Architektur fotografierst.
Ja. Aber vor allen Dingen bei Porträts, weil ich mich viel mehr auf die Kommunikation mit meinem Model konzentrieren kann und die Kamera, weißt du, so locker in der Hand halten kann, aber weiß, dass 90% der Bilder trotzdem scharf sind, weil der Eye-Focus halt die Fokussierung übernimmt. Ja.
Wie wichtig ist Prominenz? Also wenn du Promis fotografierst, bist du dann aufgeregter, als wenn du nicht Promis fotografieren würdest?
Ich finde tatsächlich Promis anstrengend, weil die in der Regel sehr wenig Zeit haben. So, und das ist so ein Ding an der Fotografie, oder wo ich immer bei mir auch schon schaue, dass ich genügend Zeit habe, weil ich zum Beispiel ja auch dadurch, dass ich dann irgendwie auf die Leiter steigen muss, ne? Also ich bin manchmal nicht ganz so flexibel. Und dann sind so 5 Minuten sind reiner Horror für mich, weil da muss ich in der Zeit irgendwie 20 Mal die Leiter hoch und runter klettern, die verschieben. Und das versuche ich auch immer zu vermeiden. Aber ich habe tatsächlich auch so viel Prominenz noch gar nicht.
Thorsten Sträter hattest du mal.
Thorsten Sträter, genau. Der hatte aber dann auch irgendwie netterweise noch 20 Minuten mehr Zeit, als eigentlich geplant war. Das war super. Ich muss mich auch am Anfang immer ein bisschen warm schießen. Tatsächlich bin ich eine Fotografin, die nicht sofort die Kamera in die Hand nehmen kann und sagt, so, jetzt ne, 3 Bilder und dann ist alles super, sondern ich brauche immer so einen Moment, bis ich dann auch richtig on point bin. Das ist natürlich bei Prominenten, ich meine, ich habe Kolleginnen, die hatten mal 90 Sekunden für einen Porträtjob. So.
Ach, denke, krass. So,
nee, das, no way.
Ich kenne einige Ärztinnen, die selber viel zu selten zum Arzt gehen, weil sie ja Ärztinnen sind. Ja. Lässt du dich gerne fotografieren?
Nee.
Aber es gibt keine nicht fotogenen Menschen.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber trotzdem ist das etwas, was ich nicht gerne mache. Ich habe es tatsächlich mir selber ein Fotoshooting bei einem Fotografen geschenkt. Ich glaube, als Fotografin musst du eh regelmäßig selber mal vor die Kamera, um einfach auch so ein bisschen ne, das Feeling zu bekommen, was es heißt, als Model vor der Kamera zu stehen oder als Protagonistin. Genau.
Ich habe eingangs gefragt, ob Männer anders fotografieren als Frauen. Ja. Aber fotografieren Männer Frauen auch anders als Frauen Frauen fotografieren?
Ja. Tatsächlich fotografieren Männer schon hierarchischer. Das heißt, sie fotografieren Frauen eher von oben herab tatsächlich.
Ach krass.
Ganz stark sieht man das bei PolitikerInnen-Fotos. Also du musst mal einen Politiker neben eine Politikerin halten. Politikerinnen werden tatsächlich mehr von oben herab fotografiert und Politiker eher ne, so von unten nach oben. Also Männer haben ja eh einen anderen Blick auf Frauen. Von daher fotografieren die Frauen auch anders. Ja.
Für viele Menschen war natürlich die Corona-Phase eine ziemlich schwierige Phase. Wie hast du die Corona-Zeit erlebt, beziehungsweise auch in der Zeit arbeiten können?
Ich weiß noch, dass ich in den ersten 2 Wochen, wo auch dieser damalige sehr harte Lockdown war, das sehr genossen habe, tatsächlich. Also ich lag dann mal irgendwie im Bett und habe einfach Serien durchgeguckt, weil ich so ähnlich wie du ja auch ein Mensch bin, die sehr, sehr viel unterwegs ist. Und ich habe es tatsächlich genossen, einfach so ohne schlechtes Gewissen im Bett zu liegen und einfach mal nichts zu machen. Keiner hat darauf gewartet, irgendwas in Bilder zu bekommen, weil alles fertig war. Und ich musste mir keine Gedanken darum machen, wann ich zum nächsten Job musste, in welche Stadt und so. Und dann kippte das irgendwann so ein bisschen, weil es ja auch einfach unklar war, was da jetzt auf uns zukommt, ne? Was das alles bedeutet. Ich hatte dann schon auch die ersten 1-2 Jobabsagen, wo ich dann dachte, oh, okay, was passiert hier? Glücklicherweise hat sich das aber auch ganz schnell geändert, sodass ich tatsächlich 2020, glaube ich, mein auftragsstärkstes Jahr bis dato dann doch plötzlich hatte. Weil nämlich in dem ganzen sozialen Bereich, in dem ich halt viel arbeite, die Leute angefangen haben, Gelder, die sie zum Beispiel eigentlich für Veranstaltungen ausgeben wollten, anders zu verwenden. Ne? Und ihnen dann aufgefallen ist, dass ja Öffentlichkeitsarbeit auch im sozialen Bereich total wichtig ist. Ne? Und die haben dann angefangen, das Geld umzuschiften. Und tatsächlich, also diese 3 Jahre, bislang echt meine umsatzstärksten Jahre.
Und was für Fotos sind aus der Zeit entstanden? Also du hattest das Thema Toilettenpapier.
Ja, ich habe, weil ich gemerkt habe, nachdem ich mich halt sehr lange ausgeruht habe, gemerkt habe, dass ich Fotografie auch vermisse und habe dann sozusagen so kleine Fingerübungen mal wieder gemacht, ne? Was ja auch irgendwie total gut ist, weil Kreativität muss auch mal ein bisschen erarbeitet werden, ne? Oder so. Inspirationen müssen auch mal wieder gesucht werden. Genau, und dann habe ich mir ein Bild genommen und das nachgestellt, ein altes Gemälde. Genau, und habe dann ein Bild mit Klopapierrollen, wie es ja zu dem Zeitpunkt das beliebteste Thema war.
Du hast mit meinem Kollegen Andy Weiland auf der Republika vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten über die wundersame Heilung in der Stockfotografie, also dass man ein Foto von jemandem im Rollstuhl sieht und dann drei Bilder später das gleiche Model plötzlich laufen kann. Was macht das mit den BetrachterInnen und was können wir dagegen tun?
Also auf der Republika hat das schon für sehr viele Schmunzler und Lacher gesorgt, weil wir ja auch sehr demonstrativ die Bilder nebeneinander gelegt haben. So, wenn die Menschen die Bilder aber in der Zeitung sehen, dann fällt ihnen das häufig gar nicht auf. Mhm. Ne? Die sehen einfach, gut, Mensch im Rollstuhl und sehen nicht, dass dieser Rollstuhl wahrscheinlich gar nicht passt, der sehr sperrig ist, die Person da drin total unaktiv aussieht. Aber das bleibt irgendwie in den Köpfen hängen. Das ist halt das Problem. Ne? Es verfestigt so die gesellschaftliche Sicht auf Menschen mit Behinderung, dass sie hilfebedürftig sind, dass sie sich nicht alleine bewegen können. Ne? Es vermittelt den BetrachterInnen nicht irgendwie das Gefühl, dass der Rollstuhl irgendwie Freiheit bedeutet. Mhm. Genau. Und FotografInnen können dagegen tun, dass sie halt Models im Rollstuhl buchen, ne? Und sich nicht irgendwie denken, es ist einfacher, sich einen Rollstuhl im Krankenhaus zu leihen und irgendein x-beliebiges Model da reinzusetzen. Ne? Hinzu kommt noch, dass wir in der ganzen Stockfotografie-Welt oder in der ganzen medialen Welt auch ein bisschen das Problem haben, dass wir eigentlich nur zwei Formen von Behinderung haben, die dargestellt werden. Wir haben einmal den Rollstuhlfahrenden und dann haben wir den Menschen mit Down-Syndrom. So, und mehr Vielfalt gibt es gar nicht. Und das finde ich halt irgendwie sehr schade und führt auch zum Beispiel dazu, dass mir eher eine intellektuelle Beeinträchtigung untersagt wird, als dass ich irgendwie
weniger zugetraut wird.
Aber. Ja, genau.
Dein zweites Standbein ist ja auch Bildredaktion. Du bist Bildredakteurin für Zeitschriften und Zeitungen. Mhm. Welche Verantwortung haben eigentlich Redaktionen auch, wenn es zum Beispiel um die Bebilderung eines Textes geht? Ich erlebe sehr häufig, dass es da riesige Textbildscheren gibt. Also der Text ist gut geschrieben, erzählt eine empowernde, starke Geschichte eines behinderten Menschen und dann sieht man eben genau dieses Klischeefoto dazu.
Mhm. Also ich finde, Bildredakteure oder Redaktion allgemein haben auch schon einen hohen gesellschaftlichen Auftrag. Ne? Also die sind auch schon in einer großen Verantwortung, zumal es ja auch viele Personen gibt, die zum Beispiel erstmal nur die Überschrift lesen und sich dann das Bild angucken und dann entscheiden, ob sie den Text lesen. Das heißt, wenn du im Bild schon irgendein Vorurteil aufgebaut hast und die Menschen den Text dann gar nicht lesen, dann wird das Vorurteil halt auch nicht abgebaut.
Genau. So. Diese Stereotype werden ja dann quasi von künstlichen Intelligenzen aufgesaugt, analysiert, interpretiert und dann wieder reproduziert. Das heißt, wir müssten im Prinzip noch viel, 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 viel mehr authentische Fotos produzieren lassen, um die KI mit dem richtigen Bildmaterial zu füttern.
Ja, das ist richtig. Und deshalb hoffe ich auch, dass ich in den nächsten Jahren noch genug Jobs habe und die KI in meinem Bereich noch nicht so eingreift.
Es gibt Bilddatenbanken, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, authentische Models von behinderten Menschen zu zeigen. Zum Beispiel gesellschaftsbilder.de, ein Projekt, das wir gemacht haben, oder Photoability. Wie schafft man es, Redaktionen darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Bilder gibt? Oder müsste man nicht eigentlich die großen Bilddatenbanken letztendlich auch in die Verantwortung nehmen?
Beides. Also man muss auf der einen Seite irgendwie super viel Aufklärungsarbeit in den Redaktionen theoretisch machen. Natürlich vor allen Dingen in den großen Redaktionen, aber auch in den kleinen Redaktionen, ne? Also so Lokalzeitungen und so. Mhm. Auf der anderen Seite müsste man auch zu den ganzen großen Agenturen gehen und sagen, hier, wir haben da Material, was ihr irgendwie nutzen könnt. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass vor allen Dingen in den Agenturen es halt einfach so eine Masse an Bildern gibt und so eine Suchanfrage, wenn man die in den Agenturen stellt, natürlich auch ganz stark davon geprägt ist, wie oft wurden die Bilder vorher schon verkauft, ne? Und wie ist das Ranking innerhalb der Agentur Und da kommen natürlich Bilder mit den höheren Klickzahlen immer auf den ersten Seiten. Das heißt, BildredakteurInnen müssten theoretisch die Zeit und die Muße haben zu sagen, okay, sie gehen jetzt erstmal 10 Seiten weiter, ja, um dann hoffentlich gute Bilder zu finden.
Ich habe die letzten Tage mich sehr viel mit dem Thema künstliche Intelligenz, KI und so weiter auseinandergesetzt. Und es fällt ja schon auf, irgendwie mit diesen ganzen neuen Technologien, die da kommen, von Midjourney bis hin zu eingebauten Funktionen im Smartphone, die die Bilder optimieren und verbessern. Siehst du eine Gefahr in der Fotografie, auch dem Beruf der Fotografin durch künstliche Intelligenzen und die ganzen Maschinen?
Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz den Fotografiemarkt schon ordentlich aufwirbeln wird. Also Firmen, die sonst immer auf die Stockagenturen zurückgegriffen haben, vielleicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sich ihre eigenen Bilder kreieren. Ich glaube aber auch, dass es Bereiche geben wird, wo die künstliche Intelligenz nicht hinkommen wird. Hochzeitsfotografie, Babyfotografie, aber auch, ich glaube, hier Menschen mit Behinderung, weil das ist ja das Ding, ne? Künstliche Intelligenz ist ja nur so schlau, wie du sie fütterst. Und wir haben einfach zu wenig Bilder von Menschen mit Behinderung. Hinzu kommen noch schlechte Bilder. Das heißt, da ist der Markt auch in der künstlichen Intelligenz gar nicht so groß, dass ich jetzt unbedingt, glaube ich, große Angst haben müsste, dass die KI mir Konkurrenz macht.
Ja, das haben wir vor ein paar Wochen mal ausprobiert, einfach mal sich von der KI rollstuhlfahrende Menschen zeichnen zu lassen. Ja. Und man sieht immer Rollstühle, als wären sie aus dem Krankenhaus.
Ja.
Und sie sind nie angepasst, sind immer zu groß, haben eine Armlehne, die eigentlich dann man wahrscheinlich eher nicht hätte. Ja. Und das fällt schon wirklich auf, wie schlecht das ist.
Ja, aber das sind halt die Bilder, die dann aus den Agenturen genommen wurden. Und wenn das Ausgangsmaterial schon schlecht ist, dann kann das, was rauskommt, auch nicht besser werden.
Du hast ja schon zweimal Hochzeitsfotografie genannt. Also warum gibt es da so eine Hassliebe unter den Fotografinnen? Die einen lieben Hochzeitsfotografien und die anderen hassen es.
Also bei mir persönlich ist das Ding, dass ich Hochzeiten wahnsinnig anstrengend finde. Du bist halt irgendwie den ganzen Tag, also ich rede da meistens von 12 Stunden und auf einem ganz, ganz hohen Level, was auch die Anspannung angeht. Und ich finde den Druck bei der Hochzeitsfotografie halt auch wahnsinnig, ne? Also Hochzeiten kannst du halt nicht wiederholen. So. Wenn der Schuss nicht gesessen hat, dann ist es vorbei. Und deshalb fotografiere ich persönlich sehr, sehr ungern Hochzeiten.
Das heißt, alles sofort in die Cloud laden, damit es bloß nicht der Chip verloren geht oder Kamera
kaputt. Ja, ja. Ich habe das tatsächlich schon gehabt, dass ich eine Hochzeit fotografiert habe und die Bilder hinterher gesichert habe und ich mir dann irgendwie das erste Bild angeguckt habe und das letzte Bild und dachte, ja, alle Nummern stimmen, alles da. Ja, und dann aber ich weiß bis heute nicht, wie es passiert ist. Mein Rechner hat es geschafft, mittendrin 300 Bilder nicht zu übertragen von der Karte.
Ach, Scheiße.
Genau, und dann waren die weg, weil ich halt die Mitte nicht kontrolliert habe und die Karten aber danach gebraucht habe und da drei Jobs schon drauf hatte, bevor mir aufgefallen ist, dass die Bilder fehlen. Und das sind dann so Momente, wo ich dann denke, so, nee.
Das letzte Mal, als wir zusammen Fotos gemacht haben, da hattest du so riesige Rollen dabei mit verschiedenen farbigen Hintergründen. Und das ist ja unfassbar viel, was man an Equipment mitschleppen muss. Fast genauso viel, vielleicht sogar mehr, wie wenn man jetzt diese Fernsehsendung aufzeichnet. Und das ist ja auch mit Behinderung manchmal nochmal eine extra Kraftdimension, die man da aufbringen muss, im Vergleich zu jemandem, der vielleicht größer ist oder schwerer heben kann. Mhm. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass man dann eher 150% gibt, als andere geben müssen für die gleiche Art von Fotografie?
Ja, total. Und ich merke auch tatsächlich regelmäßig selber, dass ich mich übernehme, weil es mir total schwerfällt, um Hilfe zu bitten. So, ich hatte das Thema gestern erst wieder, da war ich auf einem Job, wo ich auch also nur einen Hintergrund mit hatte, aber ich hatte einen Hintergrund mit und war halt komplett alleine. Das heißt, ich musste sowohl meine ganze Technik als auch den Hintergrund, als auch das Hintergrundgestänge, habe ich alles selbst geschleppt, ne? Und die Quittung habe ich heute. So. Also ich habe kompletten Muskelkater hier oben im Oberkörper, muss gleich noch zu einem anderen Job und denke mir so, eigentlich möchte ich gerne irgendwie ins Pad. So. Aber ja, also ich habe immer das Gefühl, dass ich 150-200% geben muss, damit mir irgendwie 100% geglaubt wird. So. Und vor allen Dingen bei so Kommentaren auf Veranstaltungen machen sie das nur hobbymäßig.
Dann erst recht.
Dann erst recht.
Ja, klar.
Ja.
wenn jetzt jemand, den du fotografierst oder der in dem Umfeld dann auch dabei ist, dann dir zur Hand geht und dabei hilft, das Gestänge aufzubauen, bricht dann da nicht eigentlich auch so eine Art Hierarchie? Weil du bist ja die Künstlerin und wenn du jetzt quasi das Gefühl bekommst, dass man dir helfen muss, weil jemand anderes das denkt quasi, dann wird man ja auch wieder reduziert.
Ja, total. Und was noch hinzukommt, ist zum Beispiel, wenn ich mit einem Fotoassistenten unterwegs bin, was ja eigentlich total normal bei uns im Job ist, dann achte ich schon immer darauf, ihn auch als meinen Assistenten vorzustellen. Insofern, dass ich tatsächlich immer mal wieder erlebe, dass der Auftraggeber, die Auftraggeberin eher mit meinem Assistenten spricht als mit mir, so, obwohl ich die Fotografin bin. Und das ärgert mich schon auch echt regelmäßig. Ne? Meine Fotoassistenten sind mittlerweile dann auch so darauf sensibilisiert, dass sie dann auch irgendwie in den Hintergrund treten und sagen, hier, ne, ihr müsst das miteinander klären. Aber es passiert trotzdem regelmäßig.
Eine Sache, auf die ich mich in dieser Sendung immer besonders freue, ist, dass meine Gäste etwas mitbringen können, mit dem sie etwas Besonderes verbinden, das vielleicht mit ihrer Arbeit zu tun hat oder mit einem Gefühl, schönen Gefühl in Verbindung steht. Mhm. Was hast du mitgebracht?
Ich habe ein kleines Notizbuch mitgebracht, tatsächlich, aus mehrerlei Gründen. Auf der einen Seite mag ich es tatsächlich, manchmal noch ein bisschen analog unterwegs zu sein. Das heißt, ich habe zu Hause tatsächlich auch einen Kalender, wo ich meine Termine zusätzlich natürlich zum Handy irgendwie auch noch handschriftlich eintrage, um halt auch so Verabredungen mit FreundInnen da einzutragen, um dann einfach auch mal so am Ende des Jahres ein bisschen durchzublättern und zu gucken, was habe ich eigentlich so erlebt. Das Buch speziell ist jetzt mein kleines Dankbarkeitstagebuch, weil ich, wie ich vorhin auch schon öfters mal erzählt habe, ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch bin und tatsächlich manchmal das Problem habe, wenn man Kritik äußert oder mit Kritik an mich herankommt, dass ich das sehr stark annehme und dabei häufig die positiven Sachen vergesse beziehungsweise mich gar nicht mehr erinnern kann. Und genau, ich versuche gerade jeden Tag eine Sache aufzuschreiben, für die ich an diesem Tag dankbar bin, genau.
Mein Tagebucheintrag wäre heute gewesen, dass ich dankbar bin, dass du meine Gästin gewesen bist. Ich hätte noch so viel fragen können, gerade über Feedback, Kritik, positiv wie schlecht, wie geht man damit um? Vielleicht machen wir das ein andermal.
Internalisierter Ableismus.
Genau. Und so, ne? Ja, das machen wir vielleicht ein andermal. Ja. Sehr schön, dass du da warst.
Danke.
Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Bis zum nächsten Mal.
Das war Krauthausen Face to Face. Hörfilmfassung. Nikolai Produktion im Auftrag der ABM Inclumedia 2023.